und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Studi-Podcast 970 Wave. Wir sind Lumea
und Johannes
und wir haben heute eine neue Ausgabe vom Bücherstapel für euch.
Wie ihr vielleicht in unserer ersten Folge mitbekommen habt, geht es hier darum, dass wir jeweils ein Buch vorstellen und über ein Thema reden. Wir haben jetzt uns entschieden, nicht über Pet Peeves zu reden, sondern über alle möglichen Themen. Das können Pet Peeves sein, aber auch einfach normale Themen, die Bücher betreffen. Wir starten gleich rein mit unseren Büchern, die wir so gelesen haben, in dieser Wintersemester-Ferien-Spezialfolge. Let's go.
Ja, was hast denn du so in letzter Zeit gelesen?
Ich habe einiges gelesen in den Semesterferien. Da waren so Sachen dabei wie Der Wüstenplanet, also Dune, wo der Film jetzt rauskam, oder Frauenliteratur von Nicole Seifert. Was ich heute aber so besprechen wollen würde, ist das Buch, was ich zu Weihnachten und als erstes dieses Jahr beendet habe. Es ist ein Buch, was recht alt ist, namens Der Meister und Margarita oder Meister und Margarita von Mikhail Bulgakov, einem Autor, der aus der Ukraine ist, aber sein Werk oft als russische Literatur bezeichnet wird. Gut, jetzt gleich als Disclaimer, bitte nicht sofort wegschalten. Das Buch basiert auf dem Urfaust. Falls ihr schlechte Erfahrungen mit Goethes Faust habt, seid entwarnt, es hat nicht sehr viel damit zu tun. Nur das Anfangszitat des Buches ist von Goethes Faust. Und das Buch beginnt damit, dass sich zwei Charaktere namens Berlioz und Alexandrowitsch an Patriarchs Pond in Moskau treffen und einfach ein bisschen reden, so über die Zeitung und wie da Dinge dargestellt werden, über Freiheit von Religion oder anderen wichtigen Themen der Gesellschaft. Und dann kommt ein anderer Mann dazu, der überhört hat, wie sie über Gott reden und die Welt und so sagt so, ja, ich weiß da viel mehr, was wisst ihr überhaupt, dass so religiöse Sachen überhaupt wirklich existieren? Ich weiß das viel besser. Und er erzählt dann halt so, ja, ich weiß sau viel. Ich weiß, dass du, lieber Herr Alexandrowitsch, sterben wirst, weil jemand ausrutscht und du geköpft wirst in der nächsten Sekunde. Und das ist schon so ein bisschen ein komischer Aufhänger. Mhm. Der mysteriöse Mann tut damit weitermachen, dass er eine Geschichte erzählt, dass er selbst dabei war, als Pontius Pilatus Jesus, oder wie er in diesem Buch genannt wird, Jeschua Hanostri, verurteilt hat. Er war dabei, als Pontius Pilatus gelebt hat und wie das alles passiert ist. Und er erzählt dann die Geschichte, das ist dann das zweite Kapitel gleich. Das ist einfach eine kleine Umerzählung von der Bibel und auch irgendwie spannender als die Bibel. Und nachdem diese Erzählung fertig ist, sind Alexandrowitsch und Berlioz natürlich sehr verunsichert, was dieser komische Mann jetzt weiß. Woher weiß er, was da alles passiert ist? Was ist das? Was darin endet, dass Alexandrowitsch so in Panik gerät, dass er wegrennt, eine Frau Öl verschüttet, Berlioz ausrutscht und vor die Gleise einer Straßenbahn fliegt, die ihn köpft. Und das sind die ersten drei Kapitel so circa. Wenn man Faust gelesen hat, kann man sich sehr gut denken, dass dieser Mann, der so viel weiß, sein wird. Mhm. Und das ist ein Aufhänger, der interessant genutzt wird, sag ich mal so. Ich würde sagen, das Buch heißt Der Meister und Meister Margarita, aber diese Charaktere, der Meister und Margarita, kommen für den größten Teil dieses Buches nicht vor. Also das Buch ist in zwei Bände, sag ich mal so, aufgeteilt. Und vom ersten Band in 18 Kapiteln dauert es 13 Stück, das Kapitel Enter the Hero, ist das erste, wo überhaupt der Meister auftaucht. Bis dahin folgt man eigentlich nur so normalen Leuten, Theaterchef oder irgendwelchen Schauspielern, folgt man wie sie immer wieder dem Teufel begegnen, der dann so Sachen abzieht wie Leuten falsche Währung unterschieben, weil wenn man ausländische Währung besitzt, ist das eine Straftat. Mhm. Oder andere Machenschaften, also der Teufel bringt nicht einfach alle um, das wäre ein bisschen fast schon einseitig. Ich meine, 12 Kapitel nur darüber wäre so okay.
Das würde ihm wahrscheinlich auch keinen Spaß machen, oder?
Ja, es wäre ein bisschen offensichtlich so, what, der bringt ihn einfach um. Man tut ihm einfach Folgen, wie er Schabernack führt und Leute auch irgendwie in die Psychiatrie bringt, weil Berlioz zum Beispiel ist halt so verstört von seinem von dem, was da am Anfang passiert, dass er gleich in die Psychiatrie kommt. Aber er weiß halt noch genau, was passiert ist. Das ist es ja. Niemand glaubt ihm. Die Behörden glauben ihm nicht. Und im Verlauf des Buches kommen dann immer wieder neue Sachen dazu. Dieser Meister ist ein Charakter, der eine Geschichte geschrieben hat über Pontius Pilatus, die sein ganzes Leben eingenommen hat. Und er hatte auch eine Frau namens Margarita. Große Überraschung. Er hat diese Geschichte irgendwann verbrannt, weil er nicht zufrieden war mit dem, was er geschrieben hat. Ja, man folgt dem Teufel größtenteils, wie er seinen Schabernack macht und diesem Meister, wie er vielleicht wieder mit der Margarita zusammenfindet und diese ganze wilde Reise durch das Moskau der 1950er Jahre circa erfährt man mit dem Urfaust als Stoff. Und das ist schon mal eine interessante Geschichte, was meiner Meinung nach aber spannender wird nochmal durch die ganze Hintergrundgeschichte von Michael Bulgakov. Weil er den Meister Margarita ist ein Buch, was er geschrieben hat und es verbrannt hat.
Oh.
Und dann aus seinem Gedächtnis seiner Frau zitiert hat und dann halt auch gestorben ist, also nach der Fertigstellung dieses Werks. Und der Meister fängt vermutlich nicht durch Zufall mit M an, wie Michael Bulgakov. Und es gibt sehr viele Parallelen zwischen den Characters. Wenn man sich das Buch durchliest und dann die Biografie von Bulgakov, ist das super crazy, was da so an Parallelen gezogen wird. Und auch wenn man noch ein bisschen über das zeitliche Geschehen von Russland unter Stalin liest und das vergleicht, ist es nicht Überraschung, dass das Buch gebannt war, als es veröffentlicht werden sollte. Es war ganz lange nicht veröffentlicht worden, weil Stalin es nicht wollte. Weil das Buch die Zeit kritisiert, das System, sei mal so. Das hat man jetzt schon ein bisschen vielleicht mit der Währung rausgehört, aber es wird noch mehr angesprochen im Buch. Das Buch wurde auch erst irgendwie, wurde 30 Jahre rausgebracht, aber immer zensiert. Es war nie irgendwie ganz draußen, was eine verrückte Entstehungsgeschichte ist und auch heute noch wichtig ist, weil es nicht sehr lange her ist. Besser gesagt, dieses Jahr, vor 2 Wochen, habe ich einen Fernsehbericht gesehen, dass ein Film in Russland gerade wirklich die Kassen sprengt. Und das ist nicht Dune 2, es ist Meister und Margarita, die Verfilmung. Weil der Film kritisiert auch Putins Russland heute. Und das ist alles super. Also ich finde das sehr interessant.
Kam der Film denn, also wann wurde er produziert, der jetzt neu rauskam? Und wie genau, basiert der stark auf dem Buch, oder?
Das ist eine gute Frage. Es ist wirklich die gleiche Handlung größtenteils. Ich glaube, es wurde ein bisschen künstlerische Freiheit gemacht. Das ist wahrscheinlich nochmal auf die genaue, die derzeitige Lage sich fokussiert. Aber der Film ist wirklich dieses Jahr rausgekommen und wurde, glaube ich, letztes Jahr aufgedreht. Sogar mit einem deutschen Schauspieler, könnt bestimmt online noch das Interview mit ihm finden, wo er ein bisschen darüber redet und selbst erstaunt ist, wie viel das jetzt anzieht, dieser Kinofilm.
Aber der wurde in Deutschland gedreht oder in Russland, der Film?
Ich glaube, er wurde in Russland gedreht. Ja.
Okay, aber dann ist die Kritik dann wahrscheinlich sehr, sehr subtil, wenn der nicht verboten ist, der Film, oder?
Das ist ganz interessant, weil wenn man einfach auf Wikipedia geht, ganz easy die Quelle nehmen, die man nicht nehmen sollte, aber es ist mit einem Titel Artikel der Variety auch unterstützt diese Aussage, ist, dass der Film strafrechtliche Folgen hinter sich mitzieht. Und zwar wird der Film kritisiert von Putin-freundlichen Personen, weil er eine Antikriegshaltung mit sich bringt. Und das ist natürlich nochmal ganz schlimm, diese Personen, wenn der Film bis zu 10-mal am Tag in einem Kino gezeigt wird und der krass erfolgreichste Film in Russland zurzeit ist, mit über 2 Milliarden Rubel, die eingespielt wurden.
Mhm.
Daher ist dieser Film natürlich gerade sehr interessant zu betrachten. Dann die in Deutschland rauskommen, ist jetzt die Frage. Wir haben gerade den Trailer geschaut, actually, falls ihr den Cut bemerkt habt. Wir haben gerade den Trailer geschaut auf Russisch, weil es gibt noch keinen Deutschen. Es war nicht sehr viel zu verstehen. Aber es sieht nach einem interessanten Film aus. Also, wenn der hier mal nach Deutschland kommt, vielleicht einen Blick wert. Oh, oder er liest das Buch.
Das Buch heißt ja Der Meister und Margarita. Und du hast ja schon gesagt, der Meister kommt jetzt nicht so viel vor in der Handlung. Aber spielt er denn ansonsten eine große Rolle? Also beziehen sich viele Leute auf ihn oder haben viele Leute irgendwie ihn so im Gedächtnis und handeln deswegen auf eine bestimmte Art? Oder ist er wirklich einfach gar nicht in keiner Weise vertreten?
Woland heißt übrigens der Teufel in dem Buch. Er ist so ein Professor in menschlicher Form und hat noch zwei so Lakaien. Einmal die Katze, eine Katze oder so ein Wolf und ein anderes Lebewesen, was ich jetzt nicht selbst gut beschreiben kann. Und ich würde sagen, dadurch werden alle Figuren so ein bisschen verbunden. Der Meister wird noch am größten mit anderen Figuren außerhalb davon verbunden über Berlioz, weil er kommt ja in die Psychiatrie. Und ein anderer Insasse dieser Psychiatrie ist der Meister, der von Margarita mittlerweile für tot gehalten wird oder er ist verschwunden halt, nachdem er das letzte Manuskript verbrannt hat. Und er hat wirklich nicht sehr viel zu tun. Also er ist jetzt nicht so das Wichtigste. Er wird gegen Ende halt wichtiger. Und es geht dann sehr viel um diese, wer ist dieser Woland? Existiert er überhaupt? Wo ist er? Was tut er für Schabernack machen? Der Meister ist dann nicht so das Wichtige, der wichtige Aspekt. Die Pontius Pilatus-Geschichte geht auch immer wieder weiter. Und das ist einfach so ein bisschen, glaube ich, Bulgakov in sein eigenes Werk reingeschrieben. Finde ich super faszinierend, diese Figur von dem Meister und Bulgakov noch zu vergleichen. Da kann man bestimmt ganze Essays zu finden im Internet, das sage ich jetzt schon.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was ist denn mit Margarita? Gibt es da eine Parallele irgendwie zu Gretchen oder so? Oder kommt sie viel vor?
Das ist wahrscheinlich noch am ehesten. Margarita ist dann vermutlich auch eine Anspielung an seine Frau, an Bulgakovs Frau, die ja das Werk, dann kann man sagen, aufgeschrieben hat für ihn. Also ich glaube, die letzten Kapitel hat er halt auch jetzt diktiert auf einem Totenbett. Er hat ja das ganze Buch aus dem Gedächtnis angeblich nochmal geschrieben, das ist absurd, ein Buch, was 370 Seiten lang ist, einfach aus dem Kopf. Naja, wenn man die Handlung so circa weiß, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber das finde ich schon krass genug. Und bei Margarita, das ist wahrscheinlich nochmal zu kritisieren, weil ich glaube, die weiblichen Figuren, es gibt nicht sehr viele. Die sind jetzt auch nicht so stereotypisch geschrieben, aber sind jetzt nicht so ausgearbeitet und nicht so im Mittelpunkt.
Okay, dann kommen wir mal zum Thema von der heutigen Folge. Wir wollen darüber reden, wie es ist, Bücher in der Originalsprache zu lesen versus sie in unserem Fall jetzt auf Deutsch zu lesen.
Das ist natürlich ganz abhängig, was man überhaupt für Sprachen kann. Ich habe zum Beispiel Meister Margarita nicht auf Russisch gelesen, weil nein, kann ich nicht. Ich habe es aber auf Englisch gelesen, weil es sich einfach angeboten habe, weil ich es einfach in der Buchhandlung gefunden habe und mir dachte, das hört sich spannend an, das lese ich jetzt. Wie ist es bei dir denn so? Wie viele Bücher liest du so? Welche Sprache hauptsächlich?
Also ich lese eigentlich im Moment nur Bücher auf Englisch und Deutsch. Also in der Schule habe ich ja Spanisch gehabt und da habe ich auch Bücher auf Spanisch gelesen. Das mache ich im Moment jetzt nicht so wirklich, sondern eher wirklich Englisch und Deutsch. Und da versuche ich dann schon die Bücher in der Sprache zu lesen, in der sie auch erschienen sind. Also wenn das Buch erst auf Englisch war, dann lese ich es auch auf Englisch. Und wenn es auf Deutsch war, dann offensichtlich auch auf Deutsch. Ich finde es immer, dass bei vielen Büchern so ein bisschen was verloren geht, wenn man eine Übersetzung liest. Weil halt manche, zum Beispiel so Wortwitze und so, die kann man halt manchmal gar nicht wirklich übersetzen. Oder halt nur schlechter. Es geht auch so ein bisschen was von dem Vibe, von dem Buch weg, wenn man eine Übersetzung liest. Weil halt nichts wirklich 100% übersetzt werden kann immer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du das siehst.
Ich finde, es kommt ganz auf die Übersetzung an, ob die gut gelungen ist oder eher so Google-Übersetzer-mäßig. So. Ja, man kann es verstehen, aber manche Sachen sind halt ein Wortspiel oder sonst was. Das ist jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zuletzt Dune gelesen, wie schon vorhin erwähnt. Das ist ein Buch, das ist Sci-Fi und hat natürlich sehr viele Eigenwörter für ihre Welt. Das habe ich zum einen auf Deutsch gelesen, weil ich glaube, neu gebaute Welten sind dann vielleicht nochmal schwerer verständlich, wenn man es im Original liest. Genauso ist auch bei Sachbüchern. Sachbücher lese ich größtenteils auf Deutsch, weil ich einfach denke, Sachbücher will ich halt verstehen und wirklich auch im Kopf bleiben. Wenn ich jetzt eine Handlung lese, dann verstehe ich es auch, nur vielleicht bleibt es dann nur oberflächlich im Kopf und bei Sachbüchern will ich halt schon so bestimmte Fakten vielleicht mit drin behalten. Ich lese eigentlich größtenteils englische Bücher sogar. So normale Romane lese ich sehr viel auf Englisch. Zurzeit ist es so, dass ich recht viel auf Deutsch lese. Also es hat sich ein bisschen geändert bei mir zurzeit. Gerade weil ich es auf Deutsch ist ein bisschen entspannter auch. Also
Ja,
du musst
das
halt
finde
nicht
ich auch.
mitdenken, das ist eher so chill. Ich lese jetzt mein Buch runter und muss nicht groß drüber nachdenken. Beim Englischen bin ich, glaube ich, meistens langsamer nochmal. Und eine andere Sprache, muss ich zugeben, beherrsche ich auch gar nicht. Also so gut, dass ich jetzt ein ganzes Buch damit lesen würde. Daher ist es aber auch interessant, also ob ich jetzt ein deutsches oder englisches. Bei mir kommt es meistens sogar darauf an, wie viel es kostet, weil deutsche Bücher haben eine Buchpreisbindung. Das heißt, ein gebundenes wird jetzt so im Lauf von 20 bis 24 € kosten, vermutlich. Aber ein Taschenbuch kostet dann wahrscheinlich eher so 11 bis 14 € oder 15 €. Und bei Englischen gibt es halt nicht die Buchpreisbindung. Da kostet ein gebundenes dann 18 € irgendwas.
Was ich auch nochmal sagen will, also ich finde auch, dass es manchmal entspannter ist, einfach auf Deutsch zu lesen, weil man sich teilweise nicht so nochmal so extra reindenken muss. Und ich finde es auch super bei Übersetzungen, dass halt Bücher oder irgendwelche bestimmten Handlungen einfach mehr Leuten zugänglich gemacht werden, die halt eine bestimmte Sprache nicht können oder sich nicht zutrauen, der zu lesen oder es auch einfach nicht wollen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe auch schon vor allem früher ganz viele Bücher gelesen, die erst auf Englisch erschienen sind, die ich dann halt auf Deutsch gelesen habe, weil ich damals einfach noch nicht gut genug Englisch sprechen und verstehen konnte, um das halt lesen zu können. Ich hätte dann halt die Bücher einfach nicht verstanden und das ist ja auch blöd. Also ich finde schon echt super, dass es Übersetzungen gibt und man kann da auch wirklich drauf zurückgreifen, wenn man das möchte.
Also ich finde es auch interessant, da gibt es natürlich so Beispiele wie Shakespeare oder sowas, dann selbst da als Englischstudent denke ich mir da manchmal, wenn ich es lese, was will er mir damit sagen, mit diesem Hath thou eaten thy breakfast? Okay, das ist sehr verständlich und das hat Shakespeare wahrscheinlich nicht gesagt. Aber manchmal versteht man einfach drei Sätze nicht, was er sagen will. Da gibt es natürlich auch zweisprachige Bücher, größtenteils diese Reklamen, kleinen Ausgaben, wo dann einfach zweisprachig ist, was eigentlich dann gut zum Englischlernen auch ist. Das ist natürlich das Zwischending, wenn man Bock hat, auf Englisch zu lesen, aber das auch verstehen will, dann so eine offizielle Übersetzung plus das Original zu haben, ist natürlich super. Mir ist auch noch aufgefallen, so manche Sprachen sind auch gar nicht so viel übersetzt ins Deutsche, selten auch ins Englische, aber ich würde fast sagen, nochmal eher ins Englische als ins Deutsche. So japanische Bücher zum Beispiel, wenn ich jetzt an Autoren denke wie Yukio Mishima, einfach mal irgendwas in den Raum zu werfen. Da bin ich jetzt einem Buch, glaube ich, öfters begegnet, aber wirklich nur einem in Buchhandlungen. Und wenn ich so schaue, was für Englische es gibt, da gibt es nochmal viel mehr, aber die sind dann auch nicht unbedingt so krass erhältlich. Also kann englische oder anderssprachige Bücher auch was davon sein, ob man es überhaupt in die Hände kriegt. Manche Bücher erscheinen natürlich auch erst auf Englisch. Und wenn man das eine Buch lesen will, dann tendiert man halt zum Englischen, also wenn man Fan von AutorInnen ist. Jetzt zuletzt habe ich ein Beispiel, das war überraschend, von Haruki Murakami, ein japanischer Autor, außerdem den Franz Kafka-Preis gewonnen hat für sein Werk. Da kam im Januar das neue Buch raus, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Das ist jetzt überraschenderweise nicht mal auf Englisch bisher erschienen, sondern sofort im Deutschen und es kommt erst im Herbst auf Englisch raus. Also, das ist ganz spannend zu betrachten, welche Bücher in welcher Sprache wann rauskommen.
Da ist mir auch noch was aufgefallen, dass manchmal Bücher auf verschiedenen Sprachen total unterschiedlich promotet werden. Ich habe zum Beispiel schon mal, so wenn ich jetzt mal in der Buchhandlung war, Bücher gesehen und den Klappentext gelesen auf Deutsch und dachte so, ja, hört sich interessant an, aber jetzt nicht so spannend, dass ich es kaufen würde. Und dann habe ich irgendwann später nochmal einen Klappentext gelesen und habe bemerkt, oh, das ist ja dasselbe Buch, was ich schon mal in der Hand hatte, aber auf Deutsch. Und es war halt ganz anders, es ist ganz anders beworben worden und es hat sich dann halt teilweise viel interessanter angehört oder auch andersrum. Manchmal war es auf Englisch nicht so gut beworben, für mich jetzt persönlich, also hat mich jetzt nicht so angesprochen wie dann auf Deutsch der Klappentext. Also es ist super interessant, dass da irgendwie auch unterschiedlich mit dem Publikum umgegangen wird.
Das hat irgendwie eine Parallele zu dem Thema, was wir das letzte Mal besprochen haben, und zwar englische Titel und auch die deutsche Bücher bewerben oder deutsch und englische Titel oder sonst was. Aber am Ende finde ich, jeder kann eigentlich lesen, in welcher Sprache er sie will. Gerade, also, dass jemand Deutsch liest, will ich niemals verurteilen, weil Bei manchen Büchern, die ich sogar hier zu Hause habe, denke ich mir so, ja, das hätte ich vielleicht auch gern auf Deutsch gehabt, weil ich vielleicht eher Lust hätte, wenn das jetzt schon so ein schwieriger Stoff ist, wie ich persönlich finde jetzt, dass Dickens nicht so ansprechend schreibt, dann hätte ich wahrscheinlich eher Dickens auf Deutsch gelesen, anstatt auf Englisch jetzt in einem sehr niedrigen Tempo voranzukommen.
Ja, voll. Also ich finde auch, Hauptsache man liest. Es ist erstmal, glaube ich, gar nicht so wichtig, auf welcher Sprache das ist, weil es eigentlich einfach schön ist, wenn sich viele Leute mit Literatur auseinandersetzen.
Und wenn da Leute andere deswegen irgendwie kritisieren, so, oh, du musst das Original lesen.
Ja, das finde ich schwierig.
Wenn es eine deutsche Version gibt und die gut ist, dann mach es auf Deutsch. Oder in deiner Muttersprache einfach. Gut, machen wir auch mal weiter mit deinem Buch, was du mitgebracht hast. Was wäre das denn?
Ich habe heute einen Thriller mitgebracht von Tess Sharp. Der heißt The Girls I've Been. Und ich stelle jetzt erstmal kurz den Inhalt vor. Es geht um die Protagonistin Nora. Und die will zusammen mit zwei Freundinnen Geld bei der Bank abgeben. Das haben sie gesammelt bei so einer Charity-Aktion fürs Tierheim. Und die eine Person, die dabei ist, ist ihr Ex-Freund Wes. Und das andere ist ihre jetzige Freundin Iris. Und sie gehen einfach zusammen in die Bank rein und wollen halt dieses Geld dahin bringen. Und genau in dem Moment findet dann Banküberfall statt. Und dabei werden sie mit ein paar anderen Leuten, die noch in der Bank sind, zugenommen. Und die Täter tragen keine Masken. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie da lebend rauskommen würden, die Geiseln, weil sie ja gesehen haben, wie die Täter aussehen. Ja, und deswegen müssen Nora und ihre Freundinnen jetzt versuchen, diese zwei Bankräuber irgendwie zu überlisten, dass sie halt doch noch die ganze Situation überleben und da irgendwie wieder rauskommen. Was da ganz hilfreich ist, ist, dass Nora die Tochter von einer Trickbetrügerin ist, vor der ist sie vor 6 Jahren geflohen. Das heißt aber auch, dass Nora weiß, wie man Menschen manipulieren kann, weil sie das eben von ihrer Mutter gelernt hat. Im Buch gibt es auch immer wieder Rückblenden in Noras damaliges Leben mit ihrer Mutter. Und das ist ehrlich gesagt eine ganz schön traumatische Vergangenheit. Ihre Mutter hat sie zum Beispiel dazu gezwungen, so verschiedene Rollen zu spielen, während sie sich dann das Vertrauen von verschiedenen Männern erschlichen hat, um denen Geld zu stehlen. Und jetzt kommt eine kurze Triggerwarnung für das Buch, weil Nora hat in der Zeit unter anderem Erfahrungen gemacht mit häuslicher Gewalt, mit sexualisierter Gewalt, mit Mord und mit Brutalität allgemein. Und das wird teilweise auch in dem Buch besprochen. Wir können auf jeden Fall nochmal einen Link zu einer vollständigen Triggerwarnung in die Beschreibung packen. Und es ist vollkommen okay, wenn jemand das Buch deswegen nicht lesen will oder es abbrechen muss oder so. Also wie man schon merkt, die Handlung ist jetzt offensichtlich nicht so ganz realistisch. Aber es hat trotzdem wirklich viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Auch wenn die Themen teilweise echt ein bisschen heavy waren. Ich musste auch ein paar Pausen beim Lesen machen, weil es ja teilweise echt ein bisschen heftig war. An der Stelle, ich habe mal ab wann das Buch empfohlen wird, ab wie vielen Jahren. Da steht, ab 14 Jahren. Das finde ich ein bisschen früh, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also an sich ist es schon für eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet, würde ich sagen. Aber man kann das auch gut lesen, wenn man jetzt ein bisschen älter ist. Also ich habe nochmal angefangen, das Buch zu lesen, fand es wirklich wieder super spannend. Und bei dem Buch ganz besonders finde ich es so interessant, dass einfach durchgehend die Spannung gehalten wird. Also dieser Banküberfall findet auf Seite 2 in dem Buch statt. Und ab dann lässt die Spannung auch wirklich erst wieder nach, wenn man das Buch zuklappt. Und das finde ich in dem Fall, also es steht ja oft so im Klappentext drin, oh, es ist durchgehend spannend, bla bla. Aber in dem Fall kann man wirklich sagen, dass es wirklich so ist. Es ist einfach super gut geschrieben, vor allem mit dem Wechsel zwischen der Gegenwart, wo sie halt in diesem Banküberfall als Geiseln genommen sind, und den Rückblenden ist echt gut gemacht, weil immer genau an der Stelle, wo es am spannendsten wird, ist ein Cut. Und dann geht man wieder zurück in die andere Handlung und hat schon fast vergessen, wie spannend es da auch war. Und dann, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht, unbedingt, ist man wieder plötzlich in der anderen Zeit.
Of course.
Ja. Also es ist wirklich echt gut. Buch ist definitiv eine Empfehlung. Man muss nur beim Lesen so ein bisschen auf sich selbst aufpassen. Und wie gesagt, es ist okay, wenn man jetzt nicht weiterlesen kann an der Stelle, weil es einfach ein bisschen zu heftig gerade ist oder weil man sich damit einfach nicht wohlfühlt. Ja, aber ich kann es wirklich empfehlen.
Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wie viele Seiten ist das denn lang? wenn man es nicht mehr zumachen kann, bis man es durch hat? Wie lange lese ich da?
In der Ausgabe, die ich habe, hat das Buch 356 Seiten.
Okay, also wenn ihr morgens um 7 anfangt, dann seid ihr vielleicht den ganzen Tag beschäftigt, je nachdem, wie schnell ihr lest natürlich. Wenn ihr 100 Seiten pro Stunde lest, seid ihr ziemlich schnell fertig, würde ich meinen. Aber okay, es ist ja dann hohe Worte, die du hier über dieses Buch da lässt. Gibt es in dem Buch dann, also es gibt diese zwei Handlungsstränge, die Vergangenheit und dieser Banküberfall. Ist dann diese Gegenwartsgeschichte dann mal nur der Banküberfall oder geht es noch darüber hinaus?
Also der allergrößte Teil ist wirklich in dieser Bank. Mhm. Also Nora und die anderen versuchen halt immer wieder neue Strategien zu entwickeln, um halt aus dieser Bank irgendwie rauszukommen. Und da ist es auch ganz cool, weil immer oben steht, wie viel Uhr es gerade ist, wie lange sie schon gefangen genommen sind und welchen Plan sie gerade verfolgen. Also es gibt verschiedene Pläne. Manche werden auch wieder verworfen aus verschiedenen Gründen. Und steht auch dabei, welche versteckten Hilfsmittel oder Waffen sie haben. Zum Beispiel hat Iris draußen auf dem Bürgersteig, bevor sie gefangen genommen wurden, so ein Feuerzeug gefunden. Und das versteckt sie ganz am Anfang in der Tasche von ihrem Rock. An der Stelle einfach cool, dass der Rock eine Tasche hat. Finde ich super. Ja, und das Feuerzeug, von dem wissen die Bankräuber nichts. Das spielt vielleicht nochmal eine größere Rolle dann am Ende. Aber es geht auch ein bisschen darüber hinaus.
Also Cliffhanger am Ende von jedem Kapitel und Cliffhanger am Ende vom Buch?
Also so ein bisschen Cliffhanger schon. Ich dachte am Ende von dem Buch schon so, okay, das ist es jetzt gewesen. Mann, irgendwie ist noch nicht so richtig alles geklärt. Aber es gibt einen zweiten Teil, den habe ich noch nicht gelesen. Der kam, glaube ich, auch dieses Jahr erst raus.
Okay, dann wahrscheinlich auch gleich auf Englisch wieder.
Ich glaube schon, aber ich bin mir sehr sicher, dass es auch auf Deutsch noch übersetzt wird. Weil okay. Das Buch, also der erste Teil wurde auch auf Deutsch übersetzt.
Okay, weißt du, wie es auf Deutsch heißt?
Ich glaube tatsächlich auch The Girls I've Been.
Ah, wir haben wieder eine deutsches Buch, englischer Titelsituation. Okay.
Ja.
Alles klar, dann könnt ihr euch diesen Titel schon mal vormerken. Auch auf Deutsch. Was ich mich da gleich frage, also erstmal eine ganz grundlegende, lame Frage. Es sind wahrscheinlich ein paar Twists im
Definitiv,
im
ja.
Also wenn ich das Buch schreiben würde, das ist eine sehr dumme Aussage. So, also wenn ich das Buch schreiben würde, wäre das Ende so ein richtiges, lustiges Ende. So, haha. Es war eigentlich ganz einfach, die zu überlisten, indem man einfach ein Bein stellt und alle fallen gleichzeitig hintereinander um und sie gewinnen. Aber wie endet es denn? Kannst du sagen, ob es ein gutes Ende hat? Oder, na okay, ein Cliffhanger hast du gesagt.
Also das Ende war irgendwie sehr...
Das befriedigend oder was eher so...
Es war richtig unbefriedigend, aber nicht unbedingt auf eine schlechte Art. Also ich dachte mir nicht so, wow, das ist jetzt die Lösung. Es war sehr plausibel irgendwie in dieser Welt, dass halt genau das eingetreten ist, was passiert ist. Aber es sind halt einfach noch nicht alle Probleme gelöst. Also es gibt Figuren aus Noras Vergangenheit, die wieder auftauchen, die offensichtlich jetzt nicht in dieser Bank mit drin waren, aber die halt einfach noch leben und ihr halt in der Vergangenheit auch einfach Leid zugefügt haben. Noras Mutter lebt noch und das ist schon echt eine schwierige Person einfach. Sie hat jahrelang professionelle Menschen betrogen. Ja, und die gibt's eben auch noch. Die verschwindet ja nicht einfach.
Ist es dann vielleicht konzipiert als eine Trilogie? Weißt du schon, ob ein dritter Band kommt?
Boah, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es gibt einen zweiten Teil. Und ich glaube, da wird viel geklärt werden, schätze ich mal. Ja, also als ich für die Recherche für den Podcast noch mal ein bisschen im Internet unterwegs war, um mir Sachen über das Buch anzuschauen, habe ich gesehen, dass es auf Netflix bald eine Verfilmung von dem ersten Teil geben soll. Die ist im Moment noch nicht draußen. Jetzt im Moment, wo wir das aufnehmen. Aber ich glaube, die wird bald kommen. Ja.
Bücher, die vielleicht zu filmen werden.
Oder vielleicht zu filmen werden, die man in Deutschland sehen kann. Wir haben hier noch zwei Zitate, die wir jetzt zum Ende vorstellen wollen.
Willst du einfach mit deinem beginnen, weil wir gerade bei deinem Buch waren?
Kann ich gerne machen. Ich finde auch, dass das Zitat nochmal die Protagonistin und ihre Geschichte wirklich gut zusammenfasst an der Stelle. I hate the whole what doesn't kill you makes you stronger saying. It's bullshit. Sometimes what doesn't kill you is worse. Sometimes what kills you is preferable. Sometimes what doesn't kill you messes you up so bad it's always a fight to make it through what you're left with. What didn't kill me didn't make me stronger. What didn't kill me made me a victim. But I made me stronger. I made me a survivor.
Ist das der erste Satz? Nein.
Das ist nicht der erste Satz, aber es ist relativ am Anfang.
Okay, es gibt also schon ein bisschen einen Ausblick, was da passieren wird. Und es ist auch ein schöner Satz eigentlich so über das, wir, was uns angetan wird, irgendwie auch überstehen können und darüber hinwegkommen können als Menschen.
Ja, und das, obwohl es nicht gerechtfertigt ist, was passiert ist.
Also Dinge, die uns passieren, sind ja auch nicht unbedingt unsere Schuld immer.
Genau.
Und wir können da ziemlich oft vielleicht sogar nicht mal was dafür.
Ja.
Mein, ich muss dazu sagen, mein Zitat ist sehr kurz. Es sind nur 4 Wörter.
Mhm, bin sehr gespannt.
Manuscripts don't burn. Das ist mein Zitat. Das steht auf dem Buchrücken von meiner Version des Buches und sonst steht da nichts außer das Zitat. Und das Buch, das ist halt nochmal ein Zitat, was sehr auf die Geschichte von Bulgakov zurückgreift, dass er sein Manuskript verbrannt hat. Aber auch auf künstlerische Werke überhaupt, weil wenn du etwas erschaffen hast und so viel Arbeit reingesetzt hast oder den künstlerischen Wert überhaupt hast und es dann verbrennst, dann das geht nicht weg, nur weil du es verbrennst. Das bleibt da. Wir haben gerade nochmal nachgelesen, weil ich es ein bisschen vergessen habe, um ehrlich zu sein. Das sagt der Teufel zu dem Meister, nachdem er gesagt hat, er hat sein Buch verbrannt. Da sagt dann Voland, du kannst dein Buch nicht vergessen haben oder verbrannt haben. Manuskripte verbrennen nicht. Die bleiben bei dir. Und manche Sachen bleiben zum Guten oder Besseren bei einem, wenn man es jetzt vergleicht mit deinem Zitat.
Ja, ich finde das irgendwie ein schönes Zitat. Einfach dieser Gedanke, dass Ideen bei einem bleiben, dass man Ideen einfach nicht von außen auslöschen kann.
Die Idee des Bücherstapels bleibt nicht noch bestehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Bücherstapel, dem Format von 970 Wave. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Tschüss.
Tschüss.